Das SWR-Sinfonieorchester, geleitet von Lukas Borowitsch, mit Pas d'Action aus der Dornröschen-Suite von Peter Tschaikowski. In den Märchen wie Dornröschen, da sind Burgen nicht selten Gefängnisse, in denen böse Frauen, Zauberer oder böse Könige schöne Jungfrauen gefangen halten, aber doch irgendwie auch sich selbst und ihre Bösartigkeit. Denn wer will schon gern auf einer Burg leben, hinter dicken, kalten Mauern, ohne Zentralheizung und Badezimmer? Da muss man schon sehr schräg sein, wenn es einem nur um den Schrecken geht und der Komfort so auf der Strecke bleibt. Burgen liegen oft hoch oben, hinzukommen ist beschwerlich und Parkplätze gibt's meist auch keine, dafür jede Menge übler Krähen und finsterer Verliese und Museumsshops, die einem das Blut in den Adern erstarren lassen, bis es so kalt ist wie der Kaffee, der auf der Burgterrasse überteuert serviert wird. Draußen nur Kännchen. Ulrich Großmann hat über Jahrzehnte das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg geleitet und ist einer der Gründer des Deutschen Burgenmuseums, das mit absurden Klischees wie denen, die ich gerade berichtet habe, aufräumen will. Na, dann fangen wir mal an. Guten Morgen, Herr Großmann.
Einen schönen guten Morgen.
Absurde Klischees, Herr Großmann, die kommen bei uns aus den Märchen und da ist die Burg nicht so gut beleumundet. Das Burgenmuseum, das Sie vor 5 Jahren gegründet haben, will mehr über die Realität der Burgen öffentlich machen. Warum wissen wir darüber eigentlich so wenig?
Wir wissen darüber so wenig, weil sich die Forschung im 19. und 20. Jahrhundert, auch vielleicht bestimmt durch Spielfilme, sehr stark auf den Verteidigungsaspekt, den Wehraspekt konzentriert hat. Und so das Klischee entstanden ist, die Burg ist ein ständig umkämpfter Ort, wo die Ritter in Rüstungen durch die Gänge klappern und frieren. Das ist aber wirklich ein Klischee. Ich glaube, jede dritte Generation, hat mal ein Historiker ausgerechnet, hat eine Belagerung erlebt, 2 von 3 Generationen also nicht. Dafür konnte man sehr wohl in etlichen Burgen baden gehen. Beispielsweise in der Heldburg haben wir eine Badestube aus dem 16. Jahrhundert.
Da ist jetzt Ihr Burgenmuseum.
Da ist jetzt das Burgenmuseum. Und es gibt aber von archäologischen Kollegen auch schon Befunde von Badestuben im 12. Jahrhundert, wenn nicht sogar noch früher, also ausgesprochen früh.
So eine Burg, wenn die auf den Angriff ausgerichtet ist, dann werden wir mal typologisch, dann hat die was? Zinnen und Mauern und Türme?
Also sie hat auf jeden Fall eine Ringmauer, wobei in ganz frühen Anlagen können diese Mauern auch teilweise keine echten Mauern, sondern aus Holz gebaut worden sein. Sie haben Wälle und Gräben, wenn es keine Höhenburgen sind, wo man keine Gräben braucht. Sie haben häufig Türme, sie haben sehr oft, aber nicht immer einen Bergfried. Das ist der Hauptturm, von dem aus man das Gelände, aber auch so etwa die Angriffsseiten überwachen kann und wo ein Bläser ein Signal gibt, wenn von einer bestimmten Seite ein Angriff erfolgt. Aber der erfolgt nicht spontan, sondern so etwas war lange vorbereitet und das wusste man vorher.
Die sind langsam, die Streitkräfte damals.
Ja, sie sind langsam und man hat sich ja auch die Fehde erklärt.
Das heißt, all das, was Sie jetzt aufgezählt haben, unterscheidet, um diesen Klassiker jetzt auch noch anzusprechen, die Burg vom Schloss. Da gibt's nur ein Wohnhaus.
Eben nicht. Auch das ist eine Folge neuerer Forschungen, die in diesem Fall nicht von der Burgenforschung stammen, sondern von klassischen Kunsthistorikern, die festgestellt haben, dass viele Schlösser im 16., Mitte des 17. Jahrhunderts noch mit Wehranlagen gebaut sind. Die Wehraspekte treten nur allmählich in den Hintergrund und man schießt nicht mehr mit Pfeil und Bogen oder Armbrust, sondern mit Fernwaffen. Das heißt, man kann beispielsweise am Bauwerk die Fenster sehr viel größer machen, man kann die Türen anders gestalten und deswegen entsteht für uns heute, wo beim Schloss die Ringmauer fehlt, der Eindruck, die ist ja gar nicht wehrhaft. Wir beurteilen Burgen, aber auch Schlösser häufig danach, ob sie das türkische oder das osmanische Heer des 16., 17. Jahrhunderts abhalten. Danach werden Burgen nicht gebaut.
Sondern das ist für regionale Auseinandersetzungen häufig, wenn der Nachbar kommt.
Wenn der Nachbar kommt oder wenn ein paar Truppen, die sich versorgen wollen, halt dann nochmal den Keller plündern möchten, denen soll es schwer gemacht werden.
Ja, das erfüllt eine Burg dann mit dieser Konstruktion sicher. Aber wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? Ist das das normale Wohnhaus gewesen des, ich vermute jetzt mal, Adelsgeschlechts, das in der Region dann gerade da Oberwasser hatte? Das hat ja auch immer hin und her gewechselt. Oder ist das mehr so etwas, was man für Notzeiten vorhält in der historischen Zeit?
Es ist vermutlich sehr viel komplizierter. Ich denke, dass das höhere Adelsgeschlecht mehrere Burgen hatte und von einer zur nächsten zog, etwa die Landgrafen von Thüringen, ganz zu schweigen vom römisch-deutschen König, der von Burg zu Burg zog und immer quasi, wenn die Scheunen leer gefuttert waren, dann zog er zur nächsten. Man zog auch herum als höherer Adeliger, als Fürst, weil man in den entsprechenden Teilen seines Herrschaftsgebietes Urkunden auszustellen hatte, Huldigungen entgegennahm und da macht es keinen Sinn, die Bauern oder die Bürger 150 Kilometer Kilometer durchs Land reisen zu lassen. Das machte man dann eher selber. Bei kleineren Adligen, die hatten dann eben eine Burg. Sie hatten manchmal aber auch Anteile an einer zweiten. Da kommt etwas dazu zum ganz normalen Wohnen, nämlich auch Eigentum. Das, was wir heute als Geld auf der Sparkasse liegen haben, hatte man seinerzeit mitunter als Adliger in Form von Anteilen an einer Burg. Das macht es ganz schwierig, historisch zu sehen, wer kann eine Burg besitzen. Ja, manchmal können es tatsächlich mehrere sein. Und es entsteht im 15., 16. Jahrhundert das sogenannte Garnerbenrecht. Das ist ein Recht gemeinsamer Besitztümer, eines gemeinsamen Besitzes. Und dieses Garnerbenrecht beschert uns die ersten Burgendefinitionen. Was ist eine Burg? Nämlich der befestigte Wohnsitz der Herrschaft.
Weil man einen Vertrag brauchte.
Zum Beispiel, wenn der eine Herr, der was weiß ich, den linken Flügel besessen hat, dem adligen X lehenspflichtig war, also musste ihm im Kriegsfall Truppen stellen. Truppen konnten bedeuten drei Söldner und er selber. Der andere, vielleicht den Flügel rechts, dem anderen, dem konkurrierenden Adligen, dann hatte man auf einmal zwei konkurrierende Stellen in einer Burg.
Dann wurde es eng auf der Treppe, ja.
Nee, dann eben, dafür gab es eben Rechtsvorschriften und das ist nicht die EU, die sowas erfunden hat. Das konnten wir schon früher.
Dass wir so viele Details und so viel Interessantes über die Burgen nicht wissen, hat, würde ich jetzt mal bösartig unterstellen, nee, ist gar nicht bösartig, ist glaube ich schon ziemlich faktisch belegt, auch mit den Burgenbesitzern von heute zu tun. Wenn ich mir im Urlaub Burgen angucke, dann ist da immer das Verlies, das irgendwie beleuchtet ist, am besten noch die Folterkammer und es werden so die Ritterrüstungen aufgestellt. Also es werden so Klischees vermittelt, weil die touristisch gut funktionieren, oder?
Ja, und ich kann die Burgenbesitzer, die das machen, ja auch verstehen. Sie wollen ja, dass die Besucher reinkommen. Aber sie haben am ganz Anfang dieses wundervolle Klischee aus dem Märchen gebracht mit Folterkammern und so weiter. Burgen sind verteidigungsfähige Wohnsitze der Herrschaft. Das hört im 17. Jahrhundert allmählich auf. Was bleibt, ist die Herrschaft. Was bleibt, ist der Amtsmann, der gleichzeitig auch Recht spricht. Recht sprechen heißt aber auch in der Zeit, in der die Hexenprozesse kommen. Das ist nichts Mittelalterliches, das ist neuzeitlich. Gefangene werden Hexen, vermeintliche Hexen, eingekerkert bis zum Strafprozess und dann abgeurteilt. Langfristige Gefängnisaufenthalte gab es damals ja nicht. Da gab es dann eine Phase, wo sich tatsächlich Gefangene in einem Teil des Schlosses oder der Burg, meistens einem Turm, festgehalten worden sind. Dadurch entstand so das Klischee, die Burg ist das Gefängnis.
Und das finstere Mittelalter, das dann doch in der Neuzeit lag.
Was tatsächlich in der Neuzeit lag, ja.
Wir haben uns ja lange nicht für die Burgen interessiert, muss man sagen. Also in Deutschland zum Beispiel, die Burgen am Rhein, die mussten Engländer wieder entdecken, die hier am Rhein unterwegs waren. Das ist auch ein Grund dafür, warum wir so wenig wissen wahrscheinlich, weil so viel verloren gegangen ist und kaputt gegangen ist.
Na, also die Engländer haben tatsächlich die Rheinromantik begründet. Eigentlich war ihr Ziel die Schweiz und dann haben sie mit dem einfachsten Verkehrsmittel damals, nämlich dem Schiff Rheinaufwärts fährt, ja eine richtige Werbetour zu den Burgen und guckt links und rechts und fängt dann an, sich dafür zu interessieren. Daraufhin entstanden tatsächlich die ersten Publikationen in Westdeutschland. In Thüringen entstanden zum Teil sogar noch frühere, obwohl es so etwas wie den Rhein, ein bisschen Saale, aber die fließt dann ja gleich aus dem Land raus, nicht gibt. Das fängt im 18. Jahrhundert an. Am Anfang interessiert man sich nur für die Geschichte und bald interessiert man sich tatsächlich auch für das Bauwerk. Da kommen wundervolle Irrtümer vor. Die Bauwerke mit Steintürmen seien alle römisch, heißt es am Anfang. Irrtümer, die im Laufe des 19., manchmal erst des 20. Jahrhunderts auch korrigiert werden konnten. Und heute gucken wir uns halt die Burgen insgesamt sehr genau an. Burgenforschung ist kein Universitätsfach. Unterschiedliche Fächer beschäftigen sich so ein bisschen damit. Das galt früher, das gilt heute. Die Historiker, die Archäologen, die Vor- und Frühgeschichtler, die Kunsthistoriker, wie ich einer bin, die Architekten beschäftigen sich dann ein bisschen mit Burgen, jeder aus seinem Blickwinkel. Und lange hat man vor allem aus militärischer Sicht die Burg nur militärisch betrachtet. Wir suchen jetzt erst nach Wohnräumen in Burgen. Ja, Saal und Kapelle, das weiß jeder. Aber richtig Wohnräume, vor 10 Jahren hätte ich Ihnen 10 Burgen mit Stube und Kammer aufzählen können, die ich identifizieren kann. Von 25.000 erhaltenen, mehr oder weniger gut erhaltenen Burgen im deutschsprachigen Mitteleuropa. Heute kenne ich 100. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal 500 kenne, weil wir fangen wirklich mit etwas an, was Neues. Es hat sich keiner damit auseinandergesetzt, weil ja ein beheizbarer Raum passt erstens nicht ins Klischee und zweitens hat das ja mit Pfeil und Bogen und mit irgendwelchen martialischen Eroberungen nichts zu tun. Also hat man es außer Acht gelassen.
Die Burg, ein Gebäude, bei dem es noch viel zu entdecken gibt und über das sich Forschung lohnt, meint Ulrich Großmann, Mitgründer des Deutschen Burgenmuseums. Danke, Herr Großmann.
Ja, herzlichen Dank.